Nicholas Carr? Wer bin ich, wenn ich online bin? Und was macht mein Gehirn so lange? Wie das Internet unser Denken verändert. Schaffst du es, 10 historische Daten aufzuzählen? Nein? Was zu Schulzeiten noch ein Kinderspiel war, erweist sich heute als große Herausforderung. Grund für deine eingeschränkte Merkfähigkeit könnte das Internet sein. Unser Gehirn ist nämlich so gebaut, dass es sich den Anforderungen anpasst, die wir ihm stellen. Wenn es sich keine Jahreszahlen, Telefonnummern und Kochrezepte merken muss, vergisst es nach und nach, wie auswendig Lernen funktioniert. Die Blinks zu »Wer bin ich, wenn ich online bin?« zeigen auf, wie sich unser Gehirn durch Internetnutzung verändert. Doch nicht nur Einzelpersonen, sondern auch unsere gesamte Kultur leidet unter den Auswirkungen des Internets. Ob Einstein die Relativitätstheorie wohl auch ausgearbeitet hätte, wenn er ständig damit beschäftigt gewesen wäre, Nachrichten auf WhatsApp zu beantworten? In den folgenden Blinks wirst du einiges darüber lernen, warum es dir nicht gut tut, immer online zu sein. Und du öfter mal einen langen Spaziergang machen oder ein Puzzle lösen solltest, statt den Nachmittag auf Facebook und YouTube zu verbringen. Blink Nummer 1. Unser Gehirn ist extrem anpassungsfähig. Als Erwachsener noch ein Instrument lernen? Ziemlich schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. In diesem Punkt waren sich Volksmund und Wissenschaft lange Zeit einig. Bis in die 70er Jahre herrschte die Annahme vor, dass unser Gehirn ähnlich wie eine Uhr funktioniert. In der Kindheit wird sie gebaut, die einzelnen Teile werden durch Zahnräder miteinander verbunden, bis sie schließlich perfekt läuft. Anpassungen sind im Nachhinein nicht mehr möglich. Die einzige Veränderung, die unser inneres Uhrwerk im Alter durchmacht, ist die, dass es Rost ansetzt und immer schwerfälliger wird. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich mit unserem Gehirn ganz anders verhält. Michael Merzenich war der Erste, der herausfand, dass das Gehirn auch im Alter noch lernfähig und wandelbar ist. 1968 amputierte er einem Affen einen Finger und stellte fest, dass das Gehirn des Affen zunächst mit Verwirrung reagierte. Sobald er das unterste Glied des amputierten Fingers berührte, wurden die Gehirnregionen aktiviert, die den Tastsinn in den nicht mehr vorhandenen Fingern kontrollierten. Doch schon wenige Wochen nach der Amputation hatte das Gehirn des Affen gelernt, die Berührung richtig zu lokalisieren. Damit hatte Merzenich das Phänomen der sogenannten Neuroplastizität erstmals belegen können. Das Gehirn hat die Fähigkeit, sich an veränderte Umstände anzupassen. Die Neuroplastizität beschränkt sich nicht auf unsere Sinneswahrnehmungen, sondern gilt für alle neuronalen Aktivitäten. Sobald wir etwas Ungewohntes tun oder wahrnehmen, bilden sich neue Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen. Wenn eine Fähigkeit vertieft wird, werden diese Verbindungen verstärkt. Wenn wir etwas vergessen oder verlernen, bildet sich die entsprechende Verbindung zurück. Unser Gehirn ist also stets im Wandel begriffen. Wie ein Schweizer Taschenmesser hat es für jede Situation das richtige Werkzeug parat. Und wenn es einmal kein passendes Werkzeug findet, bildet es einfach ein neues aus. Im Erwachsenenalter ein Instrument zu lernen, ist also nicht nur möglich, sondern führt sogar dazu, dass sich unser Gehirn weiterentwickelt. Blink Nummer 2. Die Werkzeuge, die wir benutzen, verändern unsere Wahrnehmung und Wirklichkeit. Als Friedrich Nietzsche immer kurzsichtiger wurde und deswegen immer schlechter schreiben konnte, legte er sich eine Schreibmaschine zu. Nachdem er gelernt hatte, welche Taste für welchen Buchstaben stand, schrieb er darauf weiter. Doch etwas an seinem Schreibstil änderte sich. Die Texte, die er mit der Maschine verfasste, waren viel dichter und härter formuliert, fast wie eine Art Telegramm. Das liegt daran, dass unterschiedliche Werkzeuge wie zum Beispiel Stift und Schreibmaschine unser Denken prägen. Besonders deutlich wird dieses Phänomen, wenn wir in Stein gemeißelte Texte wie die Inschriften auf Triumphbögen oder Grabsteinen mit getippten Dokumenten vergleichen. Der in Stein gemeißelte Text erfordert zwangsläufig eine andere Form. Wegen des begrenzten Platzes und des hohen Schreibaufwands musste er kurz, präzise und gut durchdacht sein. Schließlich sind Fehler nur schwer zu korrigieren. Ein Dokument in einem digitalen Schreibprogramm hingegen kann beliebig oft verändert werden und setzt auch der Länge unserer Gedankengänge keine Grenze. Dass solche Medien unsere Wirklichkeit verändern können, zeigt der Siegeszug der Uhr. Vor ihrer Verbreitung nahmen die Menschen ihr Leben als einen einzigen, ruhigen Fluss von Zeit wahr. Heute ist es normal, dass wir unseren Alltag in kleine, messbare Einheiten unterteilen. Wir denken unser Leben in Tagen, Stunden und Minuten. Heute haben wir 8 Stunden gearbeitet. Danach sind wir 1 Stunde beim Sport gewesen. Für den Nachhauseweg haben wir 40 Minuten gebraucht. 20 davon haben wir mit einer Freundin telefoniert. Noch vor 200 Jahren war eine derartige Messung von Zeiteinheiten völlig unvorstellbar. Doch nicht nur unsere Kultur verändert sich durch Schreibmaschinen, digitale Dokumente und Uhren. Auch das Gehirn jedes einzelnen Menschen passt sich an, sobald er neue Werkzeuge in Gebrauch nimmt. Experimente beweisen, wenn Affen Werkzeuge einsetzen müssen, um an ihr Futter zu gelangen, vergrößern sich die Hirnregionen, die für den Sehsinn und die motorische Kontrolle zuständig sind. Der Professor für Psychiatrie Gary Small fand heraus, dass sich das menschliche Gehirn schon innerhalb von 5 Tagen verändern kann. Er bat Probanden, die vorher nie online gewesen waren, täglich 1 Stunde im Internet nach bestimmten Informationen zu suchen. Nach 5 Tagen konnte er Veränderungen im dorsolateralen präfrontalen Kortex nachweisen, der Hirnregion, die bei der Internetnutzung aktiviert wird. Blink Nummer 3. Das Internet hat unsere Art zu lesen drastisch verändert. Tolstois Anna Karenina am Bildschirm lesen? Unmöglich. Aber warum? Um zu verstehen, wie wir im Internet lesen, müssen wir uns anschauen, wie sich die Praxis des Lesens im Laufe der Zeit verändert hat. Nach der Erfindung der Schrift wurde laut vorgelesen. Das lag unter anderem daran, dass die Wörter ohne Satzzeichen aneinandergereiht waren und lautes Lesen half, den Sinn zu verstehen. Außerdem wurde meistens vor Publikum gelesen. Da nur wenige Leute lesen konnten, taten sie dies in der Regel, um andere zu informieren. Erst als sich Wortgrenzen und Satzzeichen durchsetzten, etablierte sich leises Lesen. Als Gutenberg um 1450 den Buchdruck erfand, wurde Lesen weiter individualisiert. Immer mehr Menschen konnten sich Bücher leisten und aus dem Familienereignis Lesen wurde eine meditative Tätigkeit. In dieser Zeit entwickelt sich das Deep Reading. Dieser Lesestil sah einen prototypischen Leser vor, der ruhig und konzentriert in einen Text versunken ist. Der Siegeszug des Internets markiert das Ende der Deep Reading-Phase. Anstatt sich auf Inhalte zu konzentrieren, ist unser Gehirn ständig mit Ablenkungen konfrontiert. Um damit klarzukommen, muss es arbeiten wie ein Jongleur. Jeder Link und jede Grafik wird im Vorbeilesen bewertet. Lohnt sich ein Klick? Ist diese Grafik relevant? Zeigt das Pop-up etwas von Interesse? Diese Fragen behalten wir permanent im Hinterkopf. Da unsere Aufmerksamkeit ständig abschweift, ist es unmöglich, einen längeren Text im Internet konzentriert aufzunehmen. Es wurde nachgewiesen, dass wir Texte schlechter verstehen und uns schlechter an sie erinnern können, je mehr Links sie enthalten. Und da wir immer mehr im Internet lesen, ist es möglich, dass wir irgendwann nicht mehr dazu in der Lage sind, einen Wälzer wie Anna Karenina zu lesen, auch in der Offline-Welt. Blink Nummer 4. Das Internet hilft uns nicht beim Lernen, sondern überfordert uns. Das neue Medium Internet erleichtert uns vieles. Es hilft uns etwa, Dinge besser zu verstehen und Fragen zu beantworten. Aufgrund der unzähligen prompt zugänglichen Informationen ermöglicht es uns, einen komplexen Sachverhalt in kürzester Zeit aus mehreren Perspektiven zu betrachten und uns umfassend darüber zu informieren. Bleiben wir kurz bei Anna Karenina. Der Text ist online erhältlich. Wenn wir mehr über die russische Gesellschaft zu dieser Zeit erfahren möchten, können wir nach den entsprechenden Informationen suchen. Sollten wir ein Wort nicht kennen, schlagen wir es schnell in einer Online-Enzyklopädie nach. Auf diese Weise verstehen wir den Roman doch viel besser, oder? Die Lektüre ist spannender, abwechslungsreicher und wir lernen mehr. Leider lässt sich belegen, dass dies nicht der Fall ist. Eine Studie der Universität Cornell zeigte, dass Studenten, die ohne Laptop an einer Vorlesung teilnehmen, mehr Informationen aufnehmen als solche, die ihren Laptop benutzen dürfen. Selbst wenn sie nur Hintergründe zum behandelten Thema recherchieren. In einem anderen Experiment aus dem Jahr 2007 sollten sich über 100 Probanden mit einer Präsentation über das Land Mali befassen. Die Hälfte von ihnen bekam eine reine Textpräsentation, die andere Hälfte eine Präsentation mit Multimedia-Inhalten. Diejenigen, die die Textpräsentation lasen, konnten sich nicht nur an mehr Fakten erinnern, sie bewerteten die Präsentation auch als besser, interessanter und lehrreicher. Anstatt unser Wissen zu vergrößern, überfordert uns das Internet mit all seinen Möglichkeiten und Optionen. Unser Kopf muss permanent entscheiden, welche Inhalte relevant sind und wie sie sich in den gegebenen Kontext einordnen lassen. Blink Nummer 5. Das Internet verändert unseren Umgang mit traditionellen Medien. Immer wenn ein neues Medium in die Mitte unserer Gesellschaft Einzug erhält, verändert es nicht nur diejenigen, die es nutzen, sondern deren gesamte Kultur. Das Internet hat dazu geführt, dass wir Inhalte auf eine andere Art wahrnehmen. Folglich erwarten wir nicht nur online, sondern überall Inhalte, die dieser neuen Wahrnehmung entsprechen. Zeitschriften und Fernsehprogramme müssen darauf reagieren, um ihr Publikum bei der Stange zu halten. So hat zum Beispiel der Rolling Stone seine Artikel verkürzt und Schlagworte beigefügt, die der Leser bei Interesse im Internet recherchieren kann. Selbst konservative Zeitungen wie das Wall Street Journal und die Los Angeles Times haben sich den veränderten Erwartungen ihrer Leser angepasst. Sie versuchen, ihre Seiten so zu gestalten, dass die Zeitung leichter durchgeblättert werden kann, ohne dass die Leser tiefer in den Text einsteigen müssen, um informiert zu sein. Multimedia hat sich aus dem Internet befreit und erobert auch andere Formate. Artikel sind mit scannbaren QR-Codes versehen und selbst in der Tagesschau der ARD werden wir für weiterführende Informationen auf deren Homepage verwiesen. Auch das gute alte Buch hat es erwischt. Wir lesen immer mehr auf dem E-Reader, das zwar verspricht, das gleiche Leseerlebnis zu bieten wie ein richtiges Buch. Dennoch verfügt er über zusätzliche Optionen wie Wörterbücher oder Links zu Online-Buchhändlern, die Deep Reading verhindern. Nicht nur unsere Art zu lesen hat sich verändert, sondern auch unsere Art zu schreiben. 2001 erfand eine japanische Frauengruppe das Format der Cell Phone Story. Dabei handelt es sich um Textnachrichten, die auf einer Website veröffentlicht und von Usern kommentiert werden. Die beliebtesten werden sogar in Buchform veröffentlicht. 6 Jahre nachdem das Projekt angelaufen war, belegten die Cellphone Stories die ersten 3 Plätze der japanischen Bestsellerlisten. Selbst Menschen, die das Internet nicht nutzen, werden davon beeinflusst. Denn auch andere Medien haben sich mit dem Aufkommen des Internets gewandelt. Blink Nummer 6. Das Internet ist eine riesige Unterbrechungs- und Ablenkungsmaschine. Das Internet verändert uns, ohne dass wir es wollen oder merken. Die größte Veränderung liegt im Bereich der Wahrnehmung. Unsere Aufmerksamkeitsspanne hat sich dramatisch verkürzt, seit das Internet unser ständiger Begleiter ist. Wir sind es gewohnt, in unserem Browser Dutzende Tabs gleichzeitig offen zu haben und ständig unterbrochen zu werden. Neue E-Mails, Chatnachrichten, Updates zu Feeds und Tweets erscheinen im Sekundentakt auf unseren Bildschirmen. Der Psychologe Christopher Chabris geht davon aus, dass das Internet uns dazu ermutigt, Dinge, die in diesem Augenblick passieren, überzubewerten. Seien es Nachrichten oder der Kontakt mit Freunden. Alles passiert in Echtzeit. Wenn wir am Rechner sitzen und für ein paar Minuten die Internetverbindung trennen, fühlen wir uns isoliert und befürchten, etwas zu verpassen. Viele Internetfirmen versuchen in ihrem eigenen Interesse, unser flatterhaftes Leseverhalten aktiv zu unterstützen. Google zum Beispiel verdient sein Geld dadurch, dass wir auf Anzeigen klicken. Daher ist weniger erwünscht, dass wir konzentriert einen Artikel auf einer Webseite lesen. Unsere Empfänglichkeit für Ablenkung ist für Google bares Geld. Wir benutzen die Suchmaschine, um relevante Informationen zu finden, werden aber gleichzeitig mit Anzeigen bombardiert, die uns von genau diesen Informationen ablenken sollen. Schon im Jahr 1997 wollte der Webdesigner Jacob Nielsen herausfinden, was wir im Internet eigentlich lesen. Dazu benutzte er eine Software, die die Augenbewegung von Internetnutzern analysierte. Er gelangte zu dem Ergebnis, dass wir jede Webseite im Durchschnitt nur wenige Sekunden ansehen. Im Grunde lesen wir nichts, sondern werden von einem Strom an Ablenkungen mitgerissen. Blink Nummer 7. Das Internet schwächt unser Erinnerungsvermögen und verflacht unsere Kultur. Zum Glück müssen wir Fakten gar nicht mehr auswendig lernen, denn wir wissen ja, wo wir sie finden. Nicht Wissen, sondern Know-how ist heute entscheidend. Seitdem wir alles zu jeder Zeit googeln können, hat reines Faktenwissen an Bedeutung verloren. Nicht nur historische Ereignisse, sondern auch Kochrezepte, Busverbindungen und Telefonnummern müssen wir nicht mehr im Kopf behalten. Auf den ersten Blick erscheint dies zwar praktisch, bringt jedoch große Nachteile mit sich. Da wir nichts mehr auswendig lernen, verliert unser Gehirn nach und nach seine Merkfähigkeit. Um kurzzeitige Erinnerungen ins Langzeitgedächtnis zu verschieben, sind Aufmerksamkeit und Konzentration erforderlich. Neurologisch gesehen vollzieht sich dieser Speicherprozess im Hippocampus. Doch genau dieser Teil des Gehirns wird überbeansprucht, sobald wir im Internet surfen. Durch ständige Ablenkung kommt der Hippocampus nicht dazu, die wichtigsten Fakten in das Langzeitgedächtnis zu übertragen. Außerdem ist Wissen und Kultur im Netz nicht das Gleiche. Google verfolgt zum Beispiel den Plan, alle Bücher zu digitalisieren. Das Unternehmen scannt die Bücher ein und behauptet, auf diese Weise das kulturelle Erbe unserer Gesellschaft zu sichern. Doch ein Buch online zu speichern, ist etwas ganz anderes, als es zu lesen. Denn Kultur besteht nicht aus abgespeicherten Datenmengen, sondern aus den Bildern, Deutungen und Assoziationen, die Bücher in unseren Köpfen hervorrufen. Kultur setzt voraus, dass Menschen sich Gedanken machen, ihren Horizont erweitern und diskutieren. Blink Nummer 8. Das Internet macht uns weniger menschlich und bedroht unsere Kultur. Mit jeder Funktion, die eine neue Technologie in unserem Alltag übernimmt, verlieren wir ein Stück unserer Menschlichkeit. Maschinen können keine Empathie zeigen und keine Gefühle verstehen. Je mehr wir uns auf sie verlassen, desto mehr werden wir selbst wie sie. Wir erlauben der Technologie, Entscheidungen zu treffen, die wir früher selbst treffen konnten. Was essen wir zum Frühstück? Welche Route fahren wir, um unsere Oma zu besuchen? Welchen Film wollen wir heute Abend sehen? All das sind Fragen, die zunehmend von Algorithmen und Apps beantwortet werden. Doch nicht nur an der Basis unserer Kultur verarmen wir langsam. Auch an der Spitze kündigen sich einige Veränderungen an, die durch das Internet eingeleitet wurden. Denn konzentriertes Lernen, der Fokus auf ein bestimmtes Problem und Durchhaltewillen sind nötig, um wirklich große Leistungen zu vollbringen. Hätte Einstein die Relativitätstheorie aufstellen können, wenn ihm seine Freunde ständig auf WhatsApp geschrieben hätten? Hätte Tolstoi Anna Karenina jemals vollendet, wenn er alle 5 Minuten eine Einladung auf Facebook vorgefunden hätte? Wohl kaum. Je mehr Arbeit wir dem Internet und anderen Technologien überlassen, desto fauler und unfähiger werden wir. Uns kommen Fähigkeiten abhanden, die vor wenigen Jahren noch selbstverständlich waren. Der niederländische Professor Christoph van Nimwegen führte dazu ein interessantes Experiment durch. Er bat seine Probanden, ein Puzzle am Computer zu lösen. Der einen Hälfte wurde ein Hilfsprogramm zur Verfügung gestellt, das ihnen mögliche Spielzüge vorschlug. Die andere Hälfte musste das Puzzle ohne Hilfe lösen. Beim ersten Durchlauf war die Gruppe mit dem Hilfsprogramm schneller. Das Erschreckende war jedoch, dass bei der Wiederholung des Experiments mit denselben Probanden die Gruppe, die ohne Hilfe zurechtkommen musste, das Puzzle doppelt so schnell löste wie die anderen. Es gibt also offensichtlich nur einen Weg, um zu vermeiden, dass wir durch das Internet wesentliche Fähigkeiten verlieren. Wir müssen den Computer regelmäßig ausschalten und selber denken. Vielen Dank, dass du dir die Blinks zu »Wer bin ich, wenn ich online bin?« und »Was macht mein Gehirn so lange?« »Wie das Internet unser Denken verändert« von Nicholas Carr angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass das Internet unser Leben verändert hat. Trotz der vielen Möglichkeiten, die sich online bieten, birgt es große Gefahren für Individuen und Gesellschaft. Je mehr wir das Internet für uns denken lassen, desto eher verlernt unser Gehirn, Informationen abzuspeichern und eigenständig zu denken. Was du konkret umsetzen kannst? Mach mal Pause. Versuche nicht, die ganze Zeit online zu sein. Vielleicht lässt du einfach mal einen Tag lang dein Telefon zu Hause. Du wirst merken, wie abhängig du vom Internet bist und was du alles verlernt hast, seit du immer darauf zugreifen kannst. Trainiere deinen Kopf. Du bist über ein Gedicht gestolpert, das dir gut gefällt? Lerne es auswendig. Du musst einkaufen? Schreib dir keinen Zettel, sondern merke dir einfach, was du brauchst. Der Teil deines Gehirns, der dafür zuständig ist, Informationen ins Langzeitgedächtnis zu übertragen, kann ein wenig Training gut gebrauchen. Lerne dich wieder zu konzentrieren. Viele der Fähigkeiten, die du durch Internetnutzung verlierst, hängen mit deiner Konzentrationsfähigkeit zusammen. Nimm mal wieder ein richtiges Buch zur Hand und mach es dir für eine Stunde auf dem Sofa bequem, ohne dabei das Smartphone immer im Blick zu behalten.